An diesem wunderschönen Morgen grüßt Sie ganz herzlich an Jutta Engert hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema moderner Sklaverei auf der Spur, Frauenhandel aus Afrika. Dazu darf ich unsere Referentin begrüßen, Schwester Margit Forster von den Komboni Missionsschwestern. Sie ist uns aus Berlin zugeschaltet. Und sie hat dort eine Beratungsstelle aufgebaut mit einer Mitschwester, eine Beratungsstelle von Solvodi, Solidarität mit Frauen in Not. Solvodi, das heißt kurz Solidarity with Women in Distress. Und ich freue mich, dass Sie bei uns sind und darf Sie ganz herzlich begrüßen, Schwester Margit.
Vielen Dank, guten Morgen.
Schwester Margit, erklären Sie uns ganz kurz, erzählen Sie uns, was Sie mit Solvodi machen.
Ja, was wir mit Solvodi machen. Es ist so, dass Solvodi eine Frauenrechtsorganisation ist, eine Hilfsorganisation für Frauen in Not, für Migrantinnen in Not, die in Deutschland in Not geraten sind. Und hauptsächlich sind das Menschenhandelsopfer oder Opfer von anderen Menschenrechtsverletzungen. Bei uns hier in Berlin sind es hauptsächlich Afrikanerinnen, die mit uns in Kontakt kommen, und die meisten von ihnen sind tatsächlich Menschenhandelsopfer. Sie kommen oft nicht als solche bei uns an, sie kommen aus anderen Gründen, Problemen mit Aufenthalt und so weiter. Und erst mit der Zeit stellt sich dann heraus, dass es vielleicht Menschenhandelsopfer sind. Und ja, die haben dann sehr, sehr, sehr schwierige Geschichten hinter sich. Und um die aufzuarbeiten, versuchen wir einfach mit ihnen ja zu gehen, neue Ziele zu erarbeiten, ihnen zu helfen, zum Beispiel mit Deutschkursen, mit Rechtsberatung, auch in Gesundheitsproblemen, Sozialleistungen. Also sehr, sehr vielfältig eigentlich unser Angebot dafür. Wir haben auch eine Theatergruppe, ein Kunstprojekt. Also sehr, sehr vielfältig, würde ich sagen, ja.
Sie selber haben gesagt, dass Sie die Beratungsstelle in Berlin mit einer Mitschwester aufgebaut haben. Und das haben Sie 2007 getan. Und mittlerweile läuft die Beratungsstelle auch sehr gut. Wie viele andere Beratungsstellen gibt es denn in Deutschland oder auch außerhalb von Deutschland?
Also Solvodi ist ja in Kenia gegründet worden, damals als Ausstiegsprojekt für Frauen aus der Prostitution, die da durch den Sextourismus in die Prostitution kamen. Und zwar das war das alles Armutsprostitution. Und Schwester Lea Ackermann, die Solvodi gegründet hat, die wollte für diese Frauen eine Alternative finden und hat das zusammen mit ihnen gemacht. Dann ist sie nach Deutschland gekommen und hat dann gesehen, diese Frauen, die in Afrika zur Prostitution gezwungen werden, die kommen auch nach Deutschland, die werden von den Sextouristen zum Beispiel nach Deutschland gebracht, und hat dann in Deutschland Solvodi gegründet. Mittlerweile gibt es da 15 Beratungsstellen in Deutschland mit Schutzwohnungen zum Teil. Und ja, das funktioniert sehr gut. Unsere hier in Berlin, die besteht jetzt eben seit 5 Jahren. Und wir haben jährlich so fast 200 Erstkontakte, also Frauen, die sich dann zum ersten Mal an uns wenden. Viele von den Frauen, die begleiten wir natürlich 3 Jahre oder auch länger, je nachdem, wie die Situation sich eben gestaltet, ja. Aber ich würde sagen, es hat sich sehr, sehr gut entwickelt, und da muss man auch auf der anderen Seite sagen, leider gibt es da sehr viel Arbeit, sodass wir uns eigentlich eher Arbeitslosigkeit wünschen würden, ja.
Aber der Zustrom hört gar nicht auf, ja. Sie selber waren ja auch lange Zeit in Afrika, in Kenia, in einem Mädchengymnasium und 4 Jahre in Uganda, sind dann aber zurückgekommen über Italien, über, da haben Sie selber gearbeitet, wieder in der Generalleitung von dem Orden, von den Komboni Missionsschwestern, sind dann nach Berlin gekommen und über Straßenexerzitien von Jesuiten dann auch wieder eine neue Mission entdeckt. Richtig. Wenn Sie sagen, Solvodi, das ist Ihre Mission.
Würde ich sagen, ja, genau. Wir haben damals entdeckt bei diesen Straßenexerzitien ganz besonders, dass Mission nicht mehr geografisch gebunden sein kann und dass auch Deutschland sicher ein Missionsland ist und Berlin ganz besonders. Und diese Arbeit mit den Frauen in Not, mit Frauen, die von Menschenhandel betroffen sind, finde ich ganz besonders nah an unserem Missionsverständnis. Zum Beispiel auch Daniel Comboni, der ja da im 19. Jahrhundert nach Afrika ist, der hat sich sehr gegen den Sklavenhandel eingesetzt, hat da gearbeitet, um Sklaven frei zu kaufen, war leider zu der Zeit einfach noch so. Und jetzt sind wir mitten im modernen Sklavenhandel, der weitergeht und die Zahlen sind fast höher als damals. Ne? Das ist schrecklich.
Ja, wir wollen jetzt auch einfach mal in eine Geschichte reinhören. Was heißt denn eigentlich Sklavenhandel, moderne Sklaverei auf der Spur, Frauenhandel aus Afrika? Das ist ja unser Thema heute hier in der Lebenshilfe. Und wir haben heute auch den Europäischen Tag gegen Menschenhandel. Und aus diesem Anlass werfen wir einfach mal einen Blick nach Nigeria, nach Zentralafrika. Denn vor allem auch dort werden junge Mädchen, die in bitterer Armut leben, von sogenannten Madams angeworben. Und das sind im Prinzip nigerianische Zuhälterinnen, die oft in Nigeria auch eine eigene Familie haben, einen Wohlstand aufgebaut haben und trotzdem dieser Arbeit nachgehen oder diesem Verbrechen, könnte man sagen. Schlepperbanden bringen die jungen Mädchen meist über einen Zeitraum von 2 Jahren dann nach Europa. Auf dem Weg erleben sie schon ihre erste Hölle. Sie werden wie Sklaven von den Schleppern ausgenutzt, teilweise vergewaltigt. Manche sterben auch schon, bevor sie ihr Zielland erreicht haben. Aber dort wird es dann meistens noch schlimmer. So erfährt zum Beispiel Jane erst in Deutschland, dass sie ihrer Madame 50.000 Euro bezahlen muss für die qualvolle Reise dorthin. Aber wie? Die anderen Mädchen, die auch bei der Madame wohnen, machen es ihr vor. Sie müssen sich täglich 12 bis 16 Stunden prostituieren. Wer sich nach dem bösen Erwachen weigert, den zwingt die Madame mit erbarmungsloser Gewalt. Oder auch die anderen Mädchen, die nämlich dann für Jane bezahlen müssten, wenn diese fliehen würde. Außerdem mussten alle Mädchen unter barbarischen Voodoo-Ritualen schwören, dass sie ihre Peiniger nie verraten würden. Das eben noch in Afrika. Und das sitzt bei den nigerianischen Mädchen tief. Mittlerweile ist Jane bei einer polizeilichen Kontrolle verhaftet worden. Sie gibt sich als freiwillige Prostituierte aus. So groß ist der psychische Druck des Voodoo-Schwurs und auch die Angst vor körperlicher Gewalt durch die Madame oder auch andere Männer. Jane kommt als illegale Migrantin in Abschiebehaft. Sie erkrankt. AIDS im fortgeschrittenen Stadium. Da ungeschützter Geschlechtsverkehr der Madame noch mehr Geld einbringt, wurde sie auch dazu gezwungen. In der ausweglosen Situation stößt Schwester Margit von Solvudi auf die junge Nigerianerin. Schwester Margit, wie konnten Sie für Jane oder etwas tun? Wie konnten Sie ihr helfen? Was hätte sie denn zu Hause in Nigeria erwartet, wenn sie abgeschoben worden wäre?
Das wäre ganz schlimm gewesen, wenn sie abgeschoben worden wäre, weil sie ja durch diese Voodoo-Schwüre praktisch gebunden ist, weiterzumachen. Und vor allen Dingen aus dem Grund, wenn sie nach Afrika zurückkehrt, die Familie schickt sie, die vertraut darauf, dass sie die Familie praktisch rettet, dass sie hier Geld verdient. Und wenn sie zurückkommt, die wird von der Familie oft ausgeschlossen, weil sie eben nicht das gemacht hat, wozu sie eigentlich geschickt wurde. Es gibt natürlich auch Familien, die sagen, nee, geh da nicht hin, das ist gefährlich. Aber viele schicken tatsächlich ihre Frauen, die sagen, du bist Frau, du kannst da hingehen, da gibt es diesen Markt. Viele wissen, dass sie in die Prostitution gehen in Deutschland. Andere wissen es nicht. Die denken vielleicht, sie werden ein Kindermädchen oder sie können dann auch sogar noch eine Ausbildung machen und ihrer Familie besser helfen. Aber es wäre schlimm. Und vor allen Dingen die Frauen, die dann vielleicht hier versuchen, sogar auszusagen, die meisten wagen es nicht, aber die versuchen hier auszusagen und dann vielleicht trotzdem abgeschoben werden, die sind noch schlimmer dran, weil die ja den Schwur gebrochen haben. Und es ist oft passiert, dass dann Familienmitglieder oder eben die Frauen auch selbst umgebracht werden. Wir hatten vor kurzem eine Frau, deren Vater wurde umgebracht vor einigen Monaten, einfach aus dem Grund, weil sie hier angefangen hat auszusagen.
Das sind eigentlich Zustände, die können wir uns gar nicht vorstellen. Es gibt ja einen Film dazu, den Sie auch empfehlen, Meine Hölle Europa, kann man sich auf YouTube anschauen. Mhm. Und da gibt es auch die Aussage, dass die Zwangsprostitution das größte Verbrechen in einem Jahrhundert ist, in dem eigentlich alle frei sein sollten. Und das haben Sie ja eben auch schon angedeutet, dass das ja eher zugenommen hat und dass man das gar nicht sich vorstellen kann. Frauenhandel, eine Form moderner Sklaverei. Schwester Margit, wie ist denn das Leben vieler junger Mädchen in Nigeria, dass sie sich eben teilweise, wie Sie sagen, eben sogar bewusst über Bekannte in die Zwangsprostitution und damit in die noch schlimmere Hölle nach Europa begeben? Wie können wir uns das vorstellen?
Naja, viele der Frauen in Nigeria sind benachteiligt, einfach weil sie Frau sind. Hm? Für die Mädchen gibt es kaum Zugang zur Schule. Die öffentlichen Schulen funktionieren nicht. Man müsste in Privatschulen gehen und die kosten Geld. Und das können sich die meisten nicht leisten. Die Mädchen haben keinerlei Aussicht, sich da irgendwie weiterzuentwickeln. Die Familien leben generell in Armut. In Nigeria sind so über 70%, die unter einem Dollar täglich mit unter einem Dollar täglich leben müssen. Und das ist sehr, sehr wenig natürlich. Es gibt kaum Auswege und von daher sind die Frauen einfach irgendwie dazu gezwungen, was aus ihrem Leben zu machen. Und die hören dann natürlich von diesen Menschenhändlerinnen, die natürlich nicht so genannt werden. Es sind einfach diese Frauen, die es geschafft haben, nach Europa zu gehen und dann als reiche Frauen zurückzukehren. Die haben dann möglicherweise ein Auto, können ein Haus bauen, können die Familie in die Schule schicken und so weiter. Das reizt die dann. Und das ist ihr Traum, irgendwie aus dieser Misere rauszukommen. Also ich verstehe die ja auch irgendwie, dass sie diese Träume haben. Die haben wir ja alle. Wir träumen von einem besseren Leben. Und die sehen da eine Möglichkeit. Und man kann zwar was machen, es gibt auch ziemlich viel Aufklärung schon in Nigeria, aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, jemanden von so einem Traum abzubringen. Weil es einfach so schwer ist, dort weiterzuleben. Es ist so viel Korruption auch. Und was die Frauen erzählen, da kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass sie einfach trotzdem diesen Schritt gehen, obwohl ich selber sie überzeugen möchte und sage, ja, merkt ihr denn nicht, wie es hier bei uns ist? Und wie das tatsächlich stimmt, das ist dann die Hölle Europa. Und trotzdem, ja, kommen sie.
Sie kommen und denken sich vielleicht, wie auch ein junges Mädchen gesagt hat, ja, schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden. Entweder ich bringe Geld ein und ob ich dann früher oder später sterbe, was tut das zur Sache? Also so, wie Sie das schildern, haben auch die Madams dort, die ja eigentlich Zuhälterinnen sind, werden ganz legal angesehen, werden sogar bewundert, ob ihres Reichtums, den sie sich in Europa erworben haben. Und oft gibt es eben auch dieses Netz von Bekannten und von Korruption, das einfach dann junge Mädchen da hineindrängt.
Genau, die versuchen ja, die Überbekannte anzuwerben, Überbekannte oder Verwandte. Dann funktioniert es natürlich auch viel besser. Ich kann mich an eine Frau erinnern, die hat gesagt, sie hat bei ihrer Tante gewohnt, weil die Eltern gestorben waren. Die Tante hat sie ausgebeutet und sie war dann 15, als so diese eine Nachbarin zu ihnen gekommen ist, die ihr von Europa vorgeschwärmt hat und hat gesagt, sie würde ihr da die Möglichkeit geben, nach Europa zu gehen. Sie hat gesagt, das war für mich der Tag meines Lebens. Ich hatte bis dahin immer geweint, jeden Tag geweint, ich wurde ausgebeutet und jetzt endlich konnte ich nach Europa gehen und mir da vielleicht ein anderes Leben gestalten. Super, sie hat sofort zugesagt. Sie wurde dann nach Europa gebracht, zusammen mit 3 oder 4 anderen Mädchen, die sind, glaube ich, in Italien angekommen, wurde dann mit dem Auto nach Deutschland gebracht und im Auto hat ihr die Menschenhändlerin, also diese Madame, erzählt, dass sie ihr 50.000 Euro bezahlen muss. Das war für die damals noch gar nicht so klar, 50.000, was das eigentlich ist, weil die lokale Währung, die hat mit vielen Nullen zu tun. Jedenfalls hat sie dann erst gemerkt, was eigentlich los ist, als sie dann schon in Deutschland war. Die war dann sogar noch eine Zeit lang mit dieser Menschenhändlerin im selben Asylbewerberheim. Dann hat die Menschenhändlerin einen Aufenthalt bekommen und sie noch nicht. Sie wurde von einem Bordell ins andere geschickt von ihr. Sie musste stundenlang arbeiten und dann, als sie es geschafft hatte, 25.000 Euro zurückzuzahlen, hat sie gesagt, ich kann nicht mehr. Und hat beschlossen, diesmal nicht mit Geld zur Menschenhändlerin zu gehen, sondern einfach ohne und ihr zu sagen, ich kann nicht mehr, ich höre auf. Und dann ist sie zu ihr gegangen und hat ihr das gesagt. Die haben sich auf der Straße getroffen. Dann wurde die Menschenhändlerin da sehr irgendwie gewalttätig, hat sie also angefangen zu streiten und sie hat sich gewehrt. Dann hat die Menschenhändlerin die Polizei gerufen. Die Polizei ist gekommen, natürlich Pässe kontrolliert. Wer hatte keinen? Die Frau hatte keinen, also diese Klientin von uns hatte natürlich keinen und wurde in die Abschiebehaft gebracht und dort haben wir sie kennengelernt. Und dort kam so langsam die Geschichte heraus und sie hatte eine von den wenigen, sie hatte den Mut dann, auszusagen und zu sagen, dass sie wirklich ein Menschenhandelsopfer ist. Und gut, dann kam sie raus und wir haben sie dann begleitet. Ein langer, langer, langer Weg.
Ja, und das sind Verhältnisse, die wir uns eigentlich gar nicht so vorstellen können. Und dennoch, dieser Menschenhandel, der blüht in unserem so aufgeklärten Zeitalter. Und dazu muss es ja auch eine Nachfrage geben. Männer freier hierzulande stärken eben diese Nachfrage nach Frauen, die mit ihrem Körper diesen westlichen Männern auch schutzlos ausgeliefert sind, zu allen Praktiken verpflichtet sind, damit sie Geld einbringen. Und wie Sie sagen, Schwester Margit, das können wir uns vorstellen, dass solche jungen Mädchen nicht nur seelisch, auch körperlich irgendwann völlig zerrüttet und am Ende sind. Nach Schätzungen suchen wohl 1,2 Millionen Männer in Deutschland auch täglich Prostituierte auf. Welche Auswirkungen hat denn das 2002 unter der rot-grünen Regierung auf den Weg gebrachte Prostitutionsgesetz auf den Frauenhandel? Denn nach diesem Gesetz ist die Prostitution nicht mehr sittenwidrig und ist damit ja auch salonfähig gemacht. Und es gibt aber auch andere Länder, die das anders handhaben. Welche Auswirkungen hat das auf diesen Frauenhandel?
Ja, sicher nicht die Auswirkung, dass der Frauenhandel zurückgegangen ist. Viele behaupten, dass er dadurch sogar leichter blüht. Und das stimmt auch. Also der Meinung bin ich eigentlich auch, weil dadurch einfach die Sexindustrie aufgeblüht ist und dadurch die Nachfrage noch größer geworden ist. Und die Nachfrage bestimmt den Markt. Und wo Nachfrage ist, da lohnt sich's dann natürlich auch, dieses Geschäft weiter zu betreiben. Und es ist ein großes kriminelles Geschäft, der Menschenhandel. Ein internationales kriminelles Geschäft. Neben Drogen- und Waffenhandel das Größte, ne? Und das ist schlimm und das blüht. Die Bordellbetreiber, die sagen das ja selbst, seit es das Prostitutionsgesetz gibt, haben wir ein viel besseres Leben. Wir haben keine Probleme, wir können da ja uns ausweiten. Es gibt da sehr viele Interviews natürlich von Bordellbesitzern, die das sagen, ne? Und gut, die Prostituierten, die man im Fernsehen sieht, die sagen natürlich alle, die machen das freiwillig, aber wie freiwillig wirklich die meisten Prostituierten das machen, das weiß man nicht. Ne?
Mit welcher Absicht wurde dieses Gesetz zur Legalisierung der Prostitution denn eigentlich auf den Weg gebracht?
Gut, das eigentliche Ziel war, dass man den Prostituierten die Möglichkeit gibt, sich zu sozialversichern, krankenversichern, dass sie ihre Rechte einklagen können. Das war eigentlich auch ein positives Ziel, würde ich sagen, aber es wurde eigentlich nicht erreicht. Das gibt die Regierung jetzt auch zu. Sie sind, glaube ich, auch sogar auf dem Weg, da eine Reform durchzuführen vom Prostitutionsgesetz. Wie die aussehen wird, das weiß man nicht. Es geht dann um die Regulierung eben von Prostitutionsstätten, weil die ja bisher einfach ohne irgendwelche Regulierung da eröffnet werden können, diese Prostitutionsstätten. Gut, aber ich würde eher sagen, wovon wir von Solvodi träumen, ist eher das schwedische Modell. Also in Schweden, die haben ja diese Regelung, dass die Freier bestraft werden. Da ist also der Kauf von sogenannten sexuellen Dienstleistungen strafbar. Und die Grundlage dafür ist einfach die Überzeugung, dass es ein Verstoß gegen die Gleichstellung ist zwischen Mann und Frau. Und dass Prostitution eine Verletzung der Menschenrechte darstellt, eine Verletzung der Menschenwürde, der Würde der Frau. Und deswegen haben die Freierbestrafung eingeführt. Und die Prostitution ist dort natürlich viel weniger als bei uns. Zum Beispiel auch der Frauenhandel, da gibt es eine Studie, die vor kurzem gemacht wurde. Da heißt es, dass in Schweden 60 mal weniger Frauenhandel betrieben wird als hier bei uns in Deutschland. Und Schweden ist nur 10-mal kleiner als Deutschland. Also es ist ein großer Unterschied. Von daher, gut, manche behaupten, das geht dann in den Untergrund. Aber da gibt es eigentlich auch keine Beweise dafür, dass es dann tatsächlich so stark in den Untergrund geht, dass es genauso schlimm wäre wie in Deutschland. Deutschland bezeichnet man mittlerweile ja sogar als eine Drehscheibe von Menschenhandel.
Der ja auch irgendwo im Untergrund letztendlich dann abläuft oder nicht offiziell so immer ans Tageslicht kommt. Genau. Also da wäre ein großer Handlungsbedarf und eigentlich viel zu tun, vor allem wenn es Länder gibt, wo man wirklich deutlich sehen kann, dass damit auch dem Frauenhandel und der Prostitution Einhalt geboten werden, ganz abgesehen davon, dass das eine Auswirkung ja auf alle hat, auch auf alle Kinder, die in einem Land groß werden, wo es ganz normal ist, Prostitution als normales Gewerbe anzubieten sozusagen.
Ja.
Ja. Da sind wir schon wieder auch beim Anwerben. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dem Thema Sklaverei und Frauenhandel aus Afrika. Sie haben das vorhin auch schon angesprochen. Wie werden Frauen in Nigeria angeworben? Wie können wir uns das vorstellen, dass solche magischen Rituale aus dem Juju-Glauben, Voodoo-Praktiken von sogenannten Voodoo-Priestern, die ja dann auch als Menschenhändler in dieser ganzen, in diesem ganzen kriminellen Geschäft verstrickt sind. Wie kann man Frauen derart unter Trance, unter Druck setzen und ihnen diesen Schwur abverlangen, der sie dann lebenslänglich auf den Strich und zur Prostitution im 5000 Kilometer entfernten Europa zwingt?
Ja, also ich glaube nicht, dass die Frauen durch diese Voodoo-Rituale in Trance versetzt werden. Es ist eigentlich so, wenn ich das richtig verstehe, dass die Frauen ja sowieso kaum wissen, dass es sich um überhaupt nicht wissen, dass es sich um Menschenhandel handelt. Ja? Für die ist es einfach so, dass die Menschenhändler, die da verwickelt sind mit diesen Juju-Priestern, dass die diese Rituale verwenden als Druckmittel, aber einfach den Frauen sagen, ja, das ist ein wichtiges Ritual und das, ohne das geht es nicht und das ist fast so wie ein Schutz für die am Anfang. Denke ich mir, dass sie das so verstehen als Schutz und dann erst später merken, was sie da eigentlich gemacht haben, weil den Schwur, den sie ablegen, sie sagen praktisch, dass sie niemals irgendjemanden darüber erzählen werden. Dass sie also weder die Madame verraten werden, noch die anderen, die da in diesen Transport nach Europa verwickelt sind. Und wenn sie das tun würden, dann müssen sie mit dem Leben bezahlen. Sie oder ihre Familie. Und oft ist da auch jemand, also sind auch Familienmitglieder bei diesem Schwur in diesem Schrein mit dabei. Und die müssen dann Körperteile praktisch abgeben, also Fingernägel, Haare, Schamhaare, Menstruationsblut und so weiter. Und das ist für die eigentlich was sehr, auch von der Tradition her, die wachsen damit auf, ne, etwas sehr, sehr Wichtiges. Und wenn ihre Haare irgendwo sind, das ist fast so, wie wenn sie selbst dort wären, also wenn sie selbst in der Gewalt von diesen Leuten wären. Wir haben eine Frau, die war vor kurzem, die musste wegrennen von ihrem Partner hier in Deutschland, der auch Voodoo gemacht hat und sie wollte ihre Sachen zurückholen, also ihre Kleidung, die sie bei ihm gelassen hatte in der Wohnung. Und sie hatte große, große Angst, dass diese Kleidung dort bleibt, weil er ja Voodoo macht. Und wenn ihre Sachen dort sind, dann hat er praktisch Gewalt über sie. Und sie ist auch eine Christin und wie die meisten von diesen Frauen sind Christinnen. Aber diese Rituale haben irgendwie so eine Macht über die, dass sie tatsächlich da gelähmt sind. Sodass der große Unterschied zwischen den Menschenhandelsopfern, die zum Beispiel aus Nigeria kommen, eben mit diesen Voodoo-Ritualen, und den anderen, die aus Osteuropa kommen, die aus Osteuropa, die werden meistens eingesperrt, also die können nicht raus. Während die aus Nigeria, die sind eigentlich frei, sie können raus, aber sie sind so eingesperrt durch dieses Voodoo-Ritual, dass sie wirklich Sklavinnen sind von diesen Menschenhändlerinnen.
Jetzt gilt ja Nigeria aber auch als ein Land, wo es wirklich das Christentum auch verbreitet ist. Wie können wir uns denn das vorstellen, dass diese traditionelle Religion oder auch solche barbarischen Rituale mit Tierblut und mit allem Möglichen, vermischt sich das mit der christlichen Religion? Oder ist das noch das Fundament, auf dem ja das Christentum dann doch nicht richtig Fuß fassen kann?
Naja, beides vielleicht, ne? Es gibt Menschen, ich kenne viele von diesen Frauen, die sind wirklich sehr überzeugte Christinnen. Und gleichzeitig sagen sie, ja, ich bin überzeugte Christin, ich glaube, dass Gott mich liebt und mir hilft und so weiter und so fort. Aber diese Rituale, die wirken auch. Und vor allen Dingen in Afrika natürlich, sagt sie, aber die meisten sagen, auch hier haben sie Angst. Und wenn ihnen zum Beispiel passiert, dass sie an AIDS erkranken oder so, die führen das dann oft auf diese Rituale zurück. Und da kommen die ganz durcheinander irgendwie. Da muss man, glaube ich, auf der einen Seite sehr viel Geduld haben, aber auch sehr viel Verständnis. Mir hat vor kurzem ein afrikanischer Theologe gesagt, der hier in Berlin lebt, Er hat gesagt, es ist sehr schwierig für westliche Menschen, das zu verstehen, wie wichtig das für uns ist. Er hat gesagt, zum Beispiel, die Körperhaare sind sehr, sehr wichtig. Und für uns ist es auch wichtig, dass eine Person, wenn sie zum Beispiel hier in Berlin stirbt, in Afrika begraben wird. Wenn das nicht möglich ist, dann müssen wir zumindest die Haare bekommen, um die in Afrika begraben zu können. Und dann ist alles okay. Also... Ich glaube, es hat auch sehr viel damit zu tun, dass die Menschen einfach so aufwachsen.
Welchen Stellenwert haben denn dabei jetzt diese sogenannten Voodoo-Priester? Die wissen ja eigentlich, die sind ja eigentlich dann auch Mittäter. Ja. Und eine andere Frage noch, mittlerweile gibt es ja schon viele Hilfsorganisationen, die zumindest in Afrika schon Aufklärungsarbeit leisten über AIDS, über Frauenhandel, über das, was die jungen Mädchen erwartet. Aber welchen Stellenwert haben diese Hilfsorganisationen? Welche Rolle spielen die staatlichen Behörden in dieser ganzen Angelegenheit?
Die staatlichen Behörden in Nigeria meinen Sie zum Beispiel?
Ja, genau.
Ja, ja. Gut, da gibt es eine Behörde, die heißt NAPZIP, die sich eigentlich gegen den Menschenhandel einsetzt. Wenn ich unsere Frauen frage, dann sagen die, haha, Korruption ist sehr groß geschrieben in Nigeria. Du kannst die mit 10 Euro schon davon abbringen, dass sie dir helfen und auf der Seite der Menschenhändler stehen. So sagen die Frauen. Ne? Also von daher, ich weiß nicht, es gibt auch Kontakte zwischen dieser Behörde NAPZIP und auch der deutschen Polizei, dem Bundeskriminalamt und so weiter. Aber ich würde da manchmal auch schon trotzdem noch ein Fragezeichen machen. Ich denke, dass es Versuche gibt auf Seiten der Regierung, aber im Grunde habe ich meine großen Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt Hilfsorganisationen auch, die Aufklärungsarbeit machen und ich glaube auch ganz gute Aufklärungsarbeit, aber wie gesagt, die Armut ist so groß und die Aufklärung kommt nicht so richtig an, meiner Meinung nach. Man kann die Leute nicht überzeugen.
Und nochmal der Stellenwert jetzt dieser Voodoo-Priester, die sich da ja auch mit beteiligen an diesem ganzen Menschenhandel.
Ja. Ja, meiner Meinung nach gehören die einfach mit zu diesem kriminellen Netzwerk. Die bedrohen die Frauen, die rufen die auch hier in Deutschland an auf dem Handy und zum Beispiel eine Frau, die AIDS krank ist und die von ihrer Menschenhändlerin weiterhin bedroht wird, wenn du nicht weitermachst, dann passiert was. Die kriegt Anrufe auch von den Juju-Priestern, die ihr dasselbe sagen. Du musst weitermachen, du musst weiterarbeiten, du hast noch nicht alles zurückgezahlt. Das ist sehr kriminell, ja. Das hat mit Religion gar nichts zu tun.
Ja. Sie haben es immer wieder angedeutet, wie können wir uns das Leben dieser jungen Frauen als Zwangsprostituierte hier im Zielland in Deutschland zum Beispiel vorstellen? Was haben Sie über die ganzen Frauen, wir hatten auch ein Beispiel von Jane genannt, was haben Sie über das Leben erfahren?
Über das Leben der Frauen hier, solange sie in der Prostitution sind, die sind tatsächlich wirklich Sklavinnen von den Menschenhändlerinnen. Zum Teil leben sie sogar mit der Menschenhändlerin zusammen. Wir haben eine Frau, die hat zum Beispiel jeden Tag so 12 bis 16 Stunden arbeiten müssen, also alle möglichen Freier bedienen. Dann kam sie zurück in die Wohnung der Menschenhändlerin, musste sich um die Kinder kümmern, die zur Schule schicken, musste sich um die Wäsche kümmern und alles. Das ist schlimm. Und vor allen Dingen auch das Geld. Sie muss diese 50.000 bis 70.000, die meisten zahlen heute schon 70.000 Euro zurück. Zusätzlich müssen die noch Miete bezahlen und die Stromkosten übernehmen von der Menschenhändlerin und alles. Das kommt noch zusätzlich mit dazu. So dass es wirklich ein großer, großer Druck ist. Und dann haben sie natürlich auch diese Schuldgefühle der Familie gegenüber, dass sie eigentlich nichts machen können, dass sie ihnen kein Geld schicken können. Die Familie drängt auch, setzt sie unter Druck. Es ist sehr, sehr schwer für die Frauen.
Tja, Prostitution, Zwangsprostitution, darüber sprechen wir heute. Und das ist ein Thema, was uns hier in unserem teils geschützten Umfeld manchmal wenig anzugehen scheint. Oder was viele vielleicht mittlerweile als normales Gewerbe auch ansehen. Kann es denn aber doch sein, dass in einem Wohngebiet, vielleicht nicht weit entfernt von meiner eigenen Wohnung, Frauen zur Prostitution gezwungen werden? Wie kommen Sie denn mit Solvodi oder ja in der Beratung an diese Frauen heran? Wie hilft Solvodi den Frauen in Not?
Ja gut, die Frauen sind also tatsächlich mitten unter uns, würde ich sagen. Man trifft sie überall, in der U-Bahn oder natürlich auch. Es ohne das zu wissen. Sie können in der Wohnung nebenan sein. Sie werden meist in Bordelle geschickt oder eben so in Wohnungsprostitution. Wir hatten vor kurzem mal eine Frau, also die hatte in einer Wohnung gearbeitet, ganz in der Nähe von da, wo wir manchmal auch arbeiten, Beratung machen und so weiter. Und das fand ich ganz schlimm, ne? Weil da war wirklich nichts erkennbar von außen. Und da ging ihre Hölle für Monate einfach weiter. Ne? Sie hat da drin gearbeitet und niemand wusste davon. Natürlich nur die sie da hingebracht haben. Ne? Und dann sind sie einfach wie eine von vielen unter uns. Und gleichzeitig bewundere ich die Frauen, ne, wenn die zu uns kommen. Die haben irgendwie, ich glaube, die sind durch diese Schule gegangen. Ne? Sie haben ja auch den Film gesehen, wie schwer ihr Leben eigentlich ist. Und die haben irgendwie so eine innere Stärke und eine Ausdauer. Die kann man nicht an der Uni oder an der Schule bekommen, ne? Die kriegt man wahrscheinlich durch diese Lebensschule. Das ist unglaublich. Sie haben auch einen sehr starken Glauben, trotz allem, was ihnen passiert ist. Das ist für mich immer wieder überraschend, wie die auf mich zukommen und sagen, okay, ich bin jetzt fast weggekommen, was können wir tun? Und die haben dann vielleicht, wenn sie Glück haben, hier in Deutschland kriegen sie vielleicht dann nur eine Duldung, weil sie dürfen ja eigentlich nicht hier bleiben, ne? Sie sind ja eigentlich illegal. Gut, wir versuchen dann, wenn sie zu uns kommen, sie zu legalisieren. Das heißt, wir beantragen dann mit Hilfe von einem Anwalt zumindest eine Duldung, wenn das möglich ist. Und aber sie können ja nicht jahrelang mit einer Duldung leben. Sie dürfen nicht arbeiten. Sie dürfen eigentlich auch keinen Kurs machen. Wir organisieren dann Deutschkurse für sie zum Beispiel. Aber das Leben ist sehr, sehr schwer und trotzdem versuchen sie dann irgendeinen Weg zu finden. Leider ist ein Weg auch der, dass sie versuchen, Mütter von deutschen Kindern zu werden, damit sie hier bleiben können, weil eben sonst keine anderen gesetzlichen Möglichkeiten für sie da sind. Es sei denn, gut, sie sagen aus bei der Polizei. Wenn sie aussagen, dann dürfen sie bleiben, solange das Ermittlungsverfahren und der Prozess dauert. Aber dann müssen sie eigentlich ins Heimatland zurück. Es sei denn, sie können beweisen, dass sie dort gefährdet sind. Dann können sie einen Aufenthalt aus humanitären Gründen hier bekommen.
So sieht es aus. Das wird natürlich sehr schwierig sein. Moderner Sklaverei auf der Spur, Frauenhandel aus Afrika. Das ist das Thema, mit dem wir uns heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb beschäftigen. Schwester Margit Forster von den Komboni-Missionsschwestern ist heute zu Gast und sie arbeitet für Solvodi, Solidarity with Women in Distress, die Solidarität mit Frauen in Not bekunden und eine Beratungsstelle in Berlin mitleitet und diese Frauen, die Migrantinnen, die durch Menschenhandel in die Zwangsprostitution in Deutschland gezwungen wurden, sich um diese kümmert. Ja, was die deutschen Behörden tun können, darüber wollen wir gleich mehr erfahren. Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Frauenhandel aus Afrika. Bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit dem Thema moderner Sklaverei auf der Spur, Frauenhandel aus Afrika. Mein Name ist Anjuta Engert und wir waren jetzt in der ersten halben Stunde im Gespräch mit Schwester Margit Forster. Sie arbeitet für Solvodi, einer Beratungsstelle für Frauen in Not in Berlin, die vor allem ja, aus Afrika kommen und dort einen großen Leidensweg schon hinter sich haben. Wir sprechen schon die ganze Zeit über die Auswirkungen und wie Zwangsprostitution hierzulande und auch dort aussieht. Eines der größten Verbrechen in einem Jahrhundert, in dem eigentlich alle frei sein sollten. Ja, eine weitere Frage wird natürlich auch sein, was können wir tun? Wie können wir uns auch einsetzen, vielleicht auch für Solvodi? Und jetzt haben wir auch schon eine erste Hörerin, die ich bitten darf, eine Hörerin aus dem Allgäu. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Sie sagten ja soeben, dass diese ganzen Frauen auch mit Voodoo-Versprechen belastet sind. Und ein Gedanke von mir war, dass diese ganzen Voodoo-Kulte ja satanisch sind. Und dass man diesen Frauen sicher helfen könnte, wenn man sie zu einem Exorzisten bringt, damit sozusagen die Macht dieses Rituals gebrochen wird. Und ich denke, dass sie spüren, dass dieses Ritual wirkt, ist sicher auch realistisch und ist wahr. Ich glaube nicht, dass man ihnen das ausreden kann, denn diese Voodoo-Kulte, die wirken ja auch. Aber ich glaube, dass es dringend notwendig wäre, diese Frauen eben durch eine heilige Beichte und auch durch einen Exorzismus zu befreien. Und ich glaube, dass sie dann wesentlich leichter arbeiten könnten.
Ja, wir geben diesen Tipp einfach mal weiter, diesen Gedanken sozusagen auch in der Beratungsarbeit, ja, seelsorgerliche Heilung anzubieten, Schwester Margit.
Ja, das tun wir eigentlich auch. Wir haben auch öfter schon mal uns überlegt, ob vielleicht durch Gegenrituale irgendwie da was gemacht werden könnte. Wir sind auch mit Priestern im Gespräch. Die Frauen sind also eigentlich sehr lebendige Mitglieder von Kirchengemeinden, unterschiedlichen Gemeinden. Und man kann mit ihnen drüber sprechen und trotzdem ist es irgendwie schwierig. Ich meine, ich verstehe diesen Aspekt von Exorzismus, bin da, ja, hin und her gerissen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen sollte, weil ich auch sehe, dass das Christentum ja eigentlich was Befreiendes ist und das erfahren die Frauen. Auf der anderen Seite ist da diese Angst. Ich kann sie ihnen nicht nehmen und ich kann ihnen auch Exorzismus nicht aufzwingen. Und von daher, ja, ich finde den Tipp nicht schlecht, wenn es sich tatsächlich um Satanisches handelt. Aber ich glaube auch, dass Gott wirklich die Möglichkeit hat, auch jetzt ohne diese großen Exorzismen, da was zu tun. Die Frauen werden berührt, die werden auch sehr leicht berührt, einfach von einem Vertrauensverhältnis, das sich so langsam aufbaut zwischen der Beraterin auf der einen Seite und der Frau, die zu uns kommt. Die kommen dann gerne, zum Beispiel auch die Tatsache, dass sie mit anderen Frauen sich austauschen können, dass sie in einem Kunst- oder Theaterprojekt zusammen sind und dass sie dann auch die Möglichkeit haben, bei uns über ihren Glauben zu sprechen. Das ist wichtig und das hilft ihnen. Mich hat gestern eine Frau angerufen, die ich vorhin erwähnt habe, die an AIDS erkrankt ist und der es manchmal sehr, sehr schlecht geht. Ne? Und dann hat sie auch gesagt, ich kann nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr. Und natürlich, die hat im Hinterkopf auch die Tatsache, dass sie, weil sie eben diese Voodoo-Schwüre gemacht hat, dass es vielleicht damit zusammenhängt. Und als ich wieder angefangen habe, sie auf ihren eigenen Glauben hinzuweisen, hat sie sofort wieder Hoffnung gespürt und hat sich bedankt dafür, dass ich sie ein bisschen ermutigt habe und dass es sich vielleicht doch lohnt, weiterzukämpfen, weiterzumachen. Und ich finde, das ist realistisch, weil wir haben alle Schwierigkeiten in unserem Leben, in unserem Glaubensleben auch und werden oft da angefochten, ne, von Zweifeln, von Problemen und dann immer wieder erfahren zu dürfen, okay, es geht weiter. Es geht weiter. Ich muss nicht die übernächste Woche lösen, sondern nur den gegenwärtigen Augenblick. Ne? Aber es ist schwierig.
Ja, danke schön. Ja, mir wäre einfach nochmal wichtig, die Bedeutung der Behörden hierzulande in Deutschland. Warum können die eigentlich so wenig gegen Täter und Täterinnen, also der Schlepperbanden, aber auch der Madams, tun? Und warum kommen so viele straflos davon?
Ja, es ist kein Kavaliersdelikt, Menschenhandel. Es ist ein Delikt, der also die Aussage von Opferzeuginnen erfordert. Ohne die Aussage von Opferzeuginnen kann praktisch nichts gemacht werden. Und da ist eben dann wieder die große Angst auf der Seite der Frauen auszusagen. Sie haben auch ziemlich wenig davon, wenn sie aussagen, wie ich vorhin gesagt habe. Ne? Sie dürfen dann vielleicht bleiben während der Zeit des Ermittlungsverfahrens und gleichzeitig aber sind sie dann sogar noch mehr gefährdet, als wenn sie vielleicht nicht aussagen. Von daher liegt es natürlich auf der einen Seite an dieser Tatsache, dass Frauen Angst haben. Auf der anderen Seite können eben dann die Behörden auch wenig machen, weil Sachbeweise nicht ausreichen. Sie brauchen eben, wie gesagt, die Zeugen. Das ist einer der Gründe. Und natürlich auch die Erfahrung, dass bis jetzt, es werden regelmäßig sehr wenige dann von den Tätern, die tatsächlich dann in den Ermittlungsverfahren gefunden werden, die werden dann tatsächlich auch ins Gefängnis gesteckt. Ganz, ganz wenige. Zum Beispiel, ich kann Ihnen da Zahlen sagen, Das war jetzt allerdings, das sind die Zahlen von 2009, aber die sind mehr oder weniger dieselben jedes Jahr. Da gab es 2009, hat das Bundeskriminalamt 777 Tatverdächtige gehabt, also bezüglich Menschenhandel. 777 in den abgeschlossenen Ermittlungsverfahren. Von denen wurden dann 189 strafrechtlich verfolgt und 135 von denen wurden verurteilt, aber nur 33 erhielten letztendlich eine Freiheitsstrafe, also weniger als 5%. Das ist also auch ein sehr sicheres, im Grunde, sicheres Verbrechen. Ne? Die Menschenhändler, die ziehen sich immer wieder raus und die Frauen sind so traumatisiert, dass selbst die Aussagen, die also dann vor Gericht aussagen, sich oft leicht widersprechen, weil sie sich nicht mehr erinnern können. Traumatisierung macht das. Das ist sehr schwer für die Frauen, sich zu erinnern. Mein Gott, damals, wie war er denn da gekleidet, so oder so? Und dann gibt es oft Widersprüche und dann gewinnt die Täterseite und das ist sehr, sehr traurig. Im Moment läuft in Berlin das erste Verfahren, Menschenhandelsverfahren für eine Nigerianerin, das allererste. Und ich war dabei ein paar Vernehmungen dabei, also das ist sehr, sehr schwer, habe ich gemerkt. Die Fragen sind so kompliziert, die Details, an die sie sich erinnern müssen, ist unglaublich, ne? Ja.
Ja, wie Sie sagen, dann, wenn die traumatisiert sind und am liebsten dieses dunkle Kapitel aus ihrer eigenen Lebensgeschichte natürlich auch ausradieren würden, wollten.
Ja.
Ja, und dann natürlich, was ihnen alles zugestoßen ist. Ja, dann kann man sich das leicht vorstellen.
Und dann kommt die Traumatisierung, ne, durch so eine Verhandlung. Es ist schwierig, ja.
Ich bin mit einem Hörer verbunden. Ich darf Herrn Scherer aus München begrüßen. Schön, dass Sie am Telefon sind.
Ja, grüß Sie Gott.
Grüß Sie.
Ja, mich hat jetzt das Thema natürlich ganz massiv getroffen. Also das ist ja unglaublich, was da bei uns im Land los ist. Und ich verstehe natürlich auch jetzt nicht, was Sie gerade jetzt auch kurz angesprochen haben, die politische Seite, dass man da dem Ganzen jetzt nicht Herr werden kann. Da macht man einen riesen Tamtam wegen den Rechtsradikalen, wegen den Nazis da, wegen den ein, zwei, drei Hansel, die da irgendwo rumspinnen. Und dabei ist hier bei uns in Deutschland eine Riesenbaustelle, was den Menschenhandel angeht. Da geht es ja dann auch gleich weiter mit dem Thema wahrscheinlich Pornografie und so. Und dem können wir nicht Herr werden und da können wir nicht Einhalt gebieten. Also das ist schon ein sehr schwaches Ergebnis für unser Land, wo doch Sicherheit so hochgeschrieben wird. Und das wird dann, wenn es dann noch sogar heißt, wir werden die Drehscheibe in Europa für den Menschenhandel. Also das ist ja schlimm, 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 wenn ich das so höre. Naja, also das wollte ich jetzt dazu nur sagen. Vielen Dank für den sehr schönen Beitrag. Danke, ich lege dann jetzt auf.
Wiederhören. Vielen Dank, Herr Scherer. Ja, auf Wiederhören. Ja, wo sehen Sie da, Schwester Margit, noch Ansatzpunkte? Wir hatten es ja vorhin auch von dem Prostitutionsgesetz. Und das scheint doch auch eine große Auswirkung zu haben, wenn es doch in Schweden, wo Prostitution eben verboten ist, und wo auch die Freier bestraft werden, dass das, wenn das geändert würde, dass das schon eine Auswirkung haben könnte. Sehe ich das richtig?
Denke ich schon, ja. Ich denke schon, dass ein Gesetz sich auswirkt in der Bevölkerung. Ne? Also in Schweden hat es eine große Änderung auch in der Bevölkerung bewirkt. Es sind heutzutage, ich glaube, damals waren es, also als das Gesetz gemacht wurde, waren es so um die 50%. Die dafür waren, jetzt sind es heutzutage 80% in Schweden, die für dieses Gesetz sind, die dahinter stehen und die es für wichtig halten, dass Prostitution nicht erlaubt ist. Ne? Ich meine, hier in Deutschland ist die Meinung wieder ganz anders. Die öffentliche Meinung zumindest, ich war vor ein paar Tagen auf einer Podiumsdiskussion, da hat die Mitschwester, die mit mir eben diese Beratungsstelle aufgebaut hat, die war da auf dem Podium mit Amnesty International und mit einem Strafrechtsprofessor, da ging es um dieselbe Frage. Ne? Und ja, die öffentliche Meinung in Deutschland, es scheint anders zu sein und finde es schade, weil ich finde es schon wichtig, dass man es hinterfragen muss und sollte, warum ist Prostitution eigentlich bei uns so akzeptiert? Was steckt da eigentlich dahinter? Welches Menschenbild verkünden wir mit diesem Gesetz? Zum Beispiel. Oder, ja, was Sie vorhin auch angesprochen haben, ne? die Kinder, mit welchem Menschenbild wachsen die auf? Und da geht es mir nicht nur ums Frauenbild, dass die Frau da in ein bestimmtes Licht gesetzt wird, auch der Mann. Ich finde das schon eine wichtige Frage, die wir uns stellen sollten. Was ist für mich wichtig? Was bedeutet für mich die Menschenwürde? Was bedeutet für mich Gleichstellung? Und was bedeutet Beziehung? Die menschliche Beziehung. Weil Prostitution hat ja mit Beziehung nichts zu tun, hat mit Geld und Macht zu tun.
Das ist also der ganze Bereich nach dem Bewusstsein eigentlich. Ja, welche Weichenstellungen wären denn eigentlich hierzulande nötig, also damit man wieder gegen die Nachfrage nach diesem gekauften Sex überhaupt etwas tut vom Menschenbild und von der Würde des Menschen, das auch mal anders und aus einer ganz christlichen Perspektive in den Mittelpunkt rückt?
Genau. Welche Weichenstellung haben Sie gesagt, ne? Und ich denke, das hat damit zu tun eben, weil überhaupt dieses sich selbst bewusst werden, was sind eigentlich meine Werte? Was ist für mich Beziehung? Was ist für mich ein Lebensziel? Diese Fragen sind wichtig. Ansonsten, heutzutage, ich habe das oft gemerkt in Öffentlichkeitsveranstaltungen, ne, dass die Leute denken, heutzutage kann man nicht mehr Prostitution in Frage stellen, da gilt man entweder als prüde oder als veraltet und so weiter. Ich finde das traurig, weil es geht ja wirklich auch um die Menschenwürde, ums Menschenbild, um die Tatsache, dass wir Mann und Frau eben Bilder Gottes sind.
Ja, eben, da könnte man natürlich auch die ganz andere Seite befragen, nach dieser Sucht auch, die sich dann daraus auch ergibt und die Suche eigentlich nach dem Glück, die man eben auch da in der Prostitution gar nicht findet. Sonst würde man sich diesem auch gar nicht so das nachfragen. Genau. Ich habe einen weiteren Hörer, den Herrn Matthias, den ich aus Bad Hersfeld begrüßen darf.
Ja, schönen guten Morgen. Es hat mich natürlich auch betroffen gemacht, das zu hören. Und auch diese Hilflosigkeit, die da doch auch ein Stück rüberkommt. Und wir sind gar nicht so hilflos. Wir haben den allmächtigen Gott auf unserer Seite. Und an diesen Aspekt möchte ich einfach erinnern. Und auch viele Hörer, die sich jetzt vielleicht fragen, was können wir tun? Und da vielleicht wenige praktische Möglichkeiten sehen, die können wirklich beten. Beten, dass diese Frauen Trost finden und dass sie heil werden. Und beten, dass Politiker sich in Bewegung setzen und die Gesetze ändern. Und überhaupt ist eben das eigentliche Thema, dass unser Land wieder ganz neu das Evangelium braucht. Das ist das eigentliche Problem. Ja, wir sind kein christliches Deutschland mehr. Und an der Stelle muss eben grundlegend was passieren. Und man kann ja immer wieder nur versuchen klarzumachen, dass diese ganze Sexualität, wie sie gelebt wird und vorgelebt wird und dass das nur zerstört, dass das nicht das ist, was eben Gott uns gegeben hat und uns gut tut und etwas mit der Würde zu tun hat, wie Sie zuletzt sagten.
Schön, wie Sie das sagen, Herr Matthias. Ich danke Ihnen, dass Sie dafür plädieren und auch aufmerksam machen darauf, dass wir als Christen wirklich etwas ganz Kostbares haben, nämlich auch die Macht des Gebets, dass wir direkt auch einen Gebetssturm entfachen könnten, wenn wir uns da solidarisch auch zusammentun würden, vielleicht auch ganz bewusst in diesem Anliegen. Da möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Schwester Margit, vielleicht haben Sie auch im Hintergrund Beter, die Sie unterstützen, ja, wo Sie in Klöstern bitten, Mensch, wir sind so angewiesen auf das Gebet und auf die Hilfe durch das Gebet, dass auch unsere praktische Hilfe ankommen kann.
Ja, genau, das ist uns sehr, sehr wichtig. Ich finde auch den Vorschlag sehr gut und ich denke, dass diese Kraft des Gebetes, wenn wir uns auf diese vertrauen können, ich finde das sehr, sehr hilfreich und wichtig. Und vor allen Dingen möchte ich dazu sagen, dass auch gerade mit den Frauen, die sagen sehr oft, wir beten und wir beten mit den Frauen und die Frauen selbst versprechen uns oft, okay, wir beten für euch, weil wir haben zum Beispiel manchmal Finanzierungsprobleme, wir leben viel von Spenden auch natürlich für die Arbeit, wie geht's weiter? Und ja, und das ist wichtig, diese Kraft des Gebetes und auch für diese Bewusstseinsbildung, dass sich da was ändert, auch im Herzen von unserer Gesellschaft hier in Deutschland. Das finde ich wichtig, ja.
Ja, solche Verbrechen können vielleicht auch wieder ein Anreiz sein, sich das bewusst zu machen und wieder etwas zu tun, sich neu auf den Weg zu machen, auf den Glaubensweg auch. Das eine tun, das andere nicht lassen, im Gebet verbunden sein und sich da einsetzen, aber auch die ganzen praktischen Möglichkeiten zu helfen, die möchte ich natürlich auch ganz gerne noch von Ihnen erfahren. Wie kann man sich bei Solvodi einsetzen? Zuvor habe ich aber noch eine Hörerin, die ich erst zu Wort bitten möchte. Frau Fox hat sich gemeldet aus Bad Wörishofen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott zusammen. Mein Gedanke war jetzt so, als ich das gehört habe, das ist ja nicht die erste Sendung, die Sie zu diesem Thema machen. Radio Horeb ist da immer ganz mutig und hat es, ich meine, es ist das dritte Mal, höre ich schon, das nicht mit derselben Person, aber Solvodi und was es da gibt. Vielleicht wäre das Jahr des Glaubens auch eine Chance, denn je mehr der Glaube schwindet, desto mehr, es gibt ja kein Vakuum, rückt das Böse nach. Und ich denke, das ist jetzt ein ganz großes Anliegen von unserem Heiligen Vater, dem Glauben wieder mehr Boden und Raum zu geben. Dass man das ja mit Gebetsinitiativen unterstützt. Denn mit politischen Mitteln scheint gar kein Wille da zu sein, da was zu ändern. Das kann nur der Glaube, der Heilige Geist bewirken, dass sich das Denken ändert. Und es fängt ja schon an, weil man sagt, was haben wir überhaupt noch für Moralvorstellungen? Wenn man Kindern im Kindergarten Kondome verteilt, um zu üben, wo sind wir denn? Da wird doch das Denken schon vergiftet bei den kleinen Kindern und die Jugendlichen wachsen heran. Da war eine Sendung bei Ihnen, wo gesagt wurde, dass also, ich weiß den Prozentsatz nicht mehr, aber erschreckend Jugendliche mit 12, 14 schon sexuelle Erfahrungen haben. Wo läuft es dann hin? Daraus, das sind doch schon die Wurzeln, wo der Übel anfängt.
Das wollte ich Sie geben da eine Detail. Getreue Analyse unseres Zustandes. Ja, Schwester Margit, Sie dazu vielleicht noch ganz kurz?
Ja, ich meine, die Frage bleibt bestehen. Und ich finde es wichtig, dass jede Person, Mann oder Frau, selbst sich hinterfragt und diese Einladung, das Jahr des Glaubens vielleicht auch dazu herzunehmen, sich den eigenen Glauben wieder, ernst zu nehmen und versuchen, Schritte zu machen, die dem Leben Sinn geben, das finde ich wichtig. Und das hat oft damit zu tun, dass wir vielleicht offene Augen bekommen für die Missstände, die es eigentlich gibt und dass wir da einander helfen. Also dass wir da irgendwie versuchen, positive Energie aufzubauen, ne? Also Beziehungen zu leben oder zum Beispiel auch zu helfen. Beten ist wichtig auf der einen Seite und ich glaube, wenn jemand wirklich betet, dann wird er sich auch mit anderen Augen die Welt anschauen und wird sich auch bewegen. Und dann gibt es vielleicht kleine Lösungen. Und ich möchte nicht auf diese kleinen Lösungen verzichten. Wir haben oft auch bei uns, Solvodi in Berlin, wir haben eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die uns hilft. Das sind engagierte Menschen, die wirklich daran interessiert sind, diesen Frauen zu helfen. Die helfen ihnen zum Beispiel mit Nachhilfeunterricht beim Deutschkurs, mit Begleitungen zu Behörden, zu Ärzten. Wir treffen uns einmal im Monat und versuchen, Probleme auszutauschen, Lösungsansätze zu finden. Und das ist wichtig. Wir haben auch junge Studentinnen, die uns helfen. Wir haben Leute eben gut, die spenden und da zum Beispiel für Rechtsbeistand, für Deutschkurse. Wir haben auch ein Rückkehrprogramm bei Solvodi für Frauen, die zurückkehren möchten oder müssen. Es gibt viele Möglichkeiten, da auch ganz konkret zu helfen. Und meiner Meinung nach auch dadurch, dass man teilnimmt an solchen öffentlichen Veranstaltungen, wo man ein bisschen mehr erfährt, was möglich ist, Lobbyarbeit. Wir versuchen auch Lobbyarbeit zu machen. Gestern war ich mit Schwester Lea Ackermann bei der Bundesjustizministerin, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, um eben auf dieses Problem hinzuweisen, dass die Gesetzgebung hier noch nicht ausreicht. Sie hat uns angehört und hat auch ein paar Tipps gegeben. Aber es ist einfach eine schwierige Arbeit. Also auf politischer Ebene, auf Glaubensebene, auf gesellschaftlicher Ebene. Es gibt viel zu tun.
Ja, es gibt viel zu tun. Das können wir gleich nochmal hinterfragen, auch je nachdem, wo man sitzt, wie man helfen kann. Und ich danke Ihnen auch für Ihre rege Beteiligung und darf auch gleich noch eine weitere Hörerin aus Bayern begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Es ist schon viel gesagt worden und auch sehr viele Tipps von Schwester Margit. Ich kenne das Problem seit Jahren und arbeite auch im Hintergrund für diese Frauen in Not und habe auch mit Gabi Wendland Kontakt. Was mir jetzt noch, aber ich glaube, es ist schon beantwortet worden, wir sollten Mut haben, das anzusprechen. Wenn ich im Freundeskreis das anspreche, dann sind die Leute schockiert, wie mancher Hörer jetzt. Aber wir sollten wirklich aufstehen und darüber sprechen, uns darüber unterhalten. Weil ich glaube, dass viel, viel versteckt in unserer Nachbarschaft passiert und wir nicht die Augen offen machen wollen. Weil es ist ein sehr, sehr heikles Thema. Und für mich war jetzt auch die Frage, aber es war jetzt von Ihnen schon beantwortet, was können wir tun, wenn ich sowas entdecke in der Nachbarschaft? Natürlich kann ich sofort helfen, aber auch vorsichtig rangehen, weil die Menschen ja auch in Gefahr sind.
Ja, ja, danke schön. Das geben wir auch weiter an die Schwester Margit. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Danke. Und
ja, da vielleicht auch nochmal die Frage, wie kann man sich vernetzen? Was kann man, wo gibt es Beratungsstellen? Wo kann man denn seine ehrenamtliche Hilfe für Solvudi auch anbieten?
Genau, also wir haben Beratungsstellen in vielen Orten in Deutschland. Auch in München zum Beispiel ist eine Solvudi-Beratungsstelle, in Augsburg, in Bad Kissingen, jetzt was Bayern anbelangt, in Passau und dann auch in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Aber es gibt auch andere Beratungsstellen, sicher auch in anderen Städten, wo Solvudi nicht präsent ist. Das wäre vielleicht hilfreich da, dass sich da auch für ehrenamtliche Arbeit da jemand meldet. Also ich habe da eine sehr positive Erfahrung gemacht und es ist wichtig, dass diese Frauen zum Beispiel die Möglichkeit haben, positive Erfahrungen hier in Deutschland zu machen. Die sind oft so diskriminiert auch in den Behörden. Die Begegnung mit den Behörden ist meist nicht sehr positiv für die Frauen. Und die freuen sich sehr, wenn sie mal jemanden kennenlernen, der sie auch anlächelt, mit dem sie wirklich eben spüren dürfen, wir sind auf einer Linie. Wir sind nicht diejenigen, die da immer wieder um Hilfe bitten müssen, sondern die einfach akzeptiert werden. Und diese Frauen sind wirklich, die wären wirklich sehr gute Elemente in unserer Gesellschaft, wenn wir sie wirklich reinlassen würden. Die sind zwar da, aber trotzdem lassen wir sie nicht rein. Sie dürfen ja nicht arbeiten, sie können nicht teilnehmen, sie haben natürlich ganz wenig Möglichkeiten. Sie sind auf Sozialleistungen angewiesen, weil sie nicht arbeiten dürfen. Wenn sie arbeiten dürften, also ich meine jetzt nicht in der Prostitution, sondern wirklich arbeiten, dann wäre dieses Problem ja gar nicht da, ne? Und sie nehmen uns nicht die Arbeitsplätze weg. Wirklich nicht. Hm. Ich glaube, das ist das Gegenteil.
Ja, wie Sie schon gesagt haben, auch Sie selbst, Ihnen bringen auch die afrikanischen Frauen oder der Kontakt mit Ihnen etwas, haben Sie auch selber schon gesagt, obwohl Sie in so einer hoffnungslosen Lage sind, dass wir geradezu in unserer westlichen Lebensweise etwas auch von Ihnen lernen könnten.
Auf jeden Fall. Ich meine, die sind in einer hoffnungslosen Lage und aber doch nicht. Die haben Hoffnung, die haben wirklich, die sind auch ansteckend mit ihrer Hoffnung. Die Art, wie sie kommen und sagen, ja, ich brauche Hilfe und muss doch irgendwie was geben, das gibt mir auch Hoffnung und wir können oft keine Lösung finden, eben für übermorgen, aber für den Tag und sehen, was ist heute möglich. Und das mag natürlich auf der einen Seite hilflos klingen und wir sind da auch oft hilflos, aber auf der anderen Seite, es stimmt, wir haben auch viele Möglichkeiten, da zu helfen und Netzwerke aufzubauen. Auch in Berlin, wir haben viele Menschen, die uns helfen, die auch zum Beispiel mal eine Wohnung zur Verfügung stellen, eine Unterkunft. Das ist ein großes Problem mit Unterkünften heutzutage, ne? Oder die uns Kleidung bringen, weil die Frauen oft keine Kleidung haben und dann für die Kinderkleidung. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Und es ist so schön, wenn wir mal dann unser Sommerfest haben mit den Frauen und den Kindern zusammen. Da ist sehr viel Freude spürbar, aber wirkliche Freude. Und da war mal jemand da, zufällig vorbeigekommen, der hat gesagt, ey, das sind doch Opfer von Menschenhandel, dürften doch gar nicht so fröhlich aussehen. Und das hat der fast gar nicht gepasst, dass die so fröhlich ausgesehen haben. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, ist doch schön, wenn sowas passieren kann. Man muss ja weiterhoffen, man kann nicht immer an der Vergangenheit festhalten und es ist ja schön, wenn da neue Freude auch durchbrechen kann. Aber die geben uns mehr, als wir ihnen geben können.
Das heißt, auch da schöpfen Sie selber etwas daraus, denn das wäre natürlich noch eine wichtige Frage, Schwester Margit, wenn Sie sich ständig mit diesen leidvollen Themen beschäftigen und hautnah einfach auch zu diesen ganzen Lebensgeschichten Kontakt haben und sehen vielleicht auch, ja, wie doch auch alles weiter so läuft. Woher nehmen Sie die Kraft? Was sind Ihre Kraftquellen?
Ja, meine Kraftquelle ist mein Glaube. Ich spüre dieses Geschenk der Berufung, das ist meine Gabe und meine Aufgabe. Ich lebe mit meiner Mitschwester zusammen, wir tauschen uns aus, wir arbeiten in derselben Arbeit, wir beten morgens zusammen, wenn wir morgens uns dem Evangelium aussetzen, ne, dem Wort des Tages und spüren, was ist es, das uns Kraft gibt? Und dann sagen wir, ja gut, okay, wir beten für die Frauen zusammen, die werden beim Namen genannt, auch die Situation, und wir versuchen hinzuhören und zu sehen, was ist möglich, was können wir tun? Und einfach die Tatsache, dass wir darauf vertrauen dürfen, wir sind nicht alleine unterwegs, Gott ist mit uns, Gott wirkt in den Frauen, Gott wirkt in uns. Es gibt oft sehr viele Überraschungen tagsüber. Manche sehen negativ aus, manche sind auch negativ, manche sind positiv, und trotzdem ist immer wieder so dieses innere Gefühl da, okay, das Leben ist stärker. Das Leben setzt sich durch. Für mich ist das Leben ein Synonym für Gott. Gott ist Leben, und ich spüre das in den Frauen zum Beispiel. Ich habe selbst 12 Jahre in Afrika gelebt und habe gespürt, welche Lebensfreude möglich ist. Und ich sehe sie noch mehr jetzt in diesen Frauen, die so ganz konkret aus schwierigen Situationen kommen. Also das gibt mir Mut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist auch ein starkes Zeugnis, was Sie da geben können. Ja, sehr ansteckend auch. Schwester Margit, abschließend noch die Frage, was wünschen Sie sich von Solvodi für Ihre Arbeit, um auch größere Aufmerksamkeit und Unterstützung zu bekommen? Wie sieht denn auch die Zusammenarbeit mit anderen Menschenrechtsorganisationen aus?
Ja gut, wir haben gute Kontakte hier, sowohl in Berlin als auch deutschlandweit und sogar europaweit, mit anderen Organisationen hier in Berlin. Wir sind also deutschlandweit, wir sind vernetzt mit diesem Koordinierungskreis für Beratungsstellen von Menschenhandel, KOK. Und wir haben mit anderen Organisationen zu tun, die dieselbe Ausrichtung haben, aber auch europaweit mit Organisationen, die sich um die Bekämpfung von Menschenhandel kümmern. Es ist demnächst wieder eine Konferenz, an der wir teilnehmen, wo wir auch zum Beispiel im Moment an dem Thema arbeiten, wie hängen Menschenhandel, Armut und die Genderfrage zusammen, also zum Beispiel die Benachteiligung der Frauen, wie sind Armut und die Benachteiligung der Frauen Gründe für den Menschenhandel. Diese Sachen. Auf der anderen Seite, was ich mir für Solvodi wünsche, natürlich, ist, dass wir weiterarbeiten können, dass wir auch immer weiter auch eine Finanzierung bekommen, was nicht so leicht ist, natürlich. Da helfen uns natürlich auch die Frauen beim Beten, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Das ist wichtig. Auch unsere Lobbyarbeit geht weiter. Wie gesagt, wir waren eben gestern da bei der Bundesjustizministerin. Wir haben andere Möglichkeiten. Morgen werde ich im Bundestag nochmal sein und versuchen, da Kontakte zu finden und auch die Politik ein bisschen zu rütteln, da was auf die Wege zu setzen. Und manche haben schon offene Ohren. Dann kommt natürlich immer wieder dieses schwerfällige, okay, ich bin da nicht zuständig, nur halb zuständig, und das dauert, es braucht Zeit, bis man da ein Gesetz ändern kann und so weiter. Also von daher wünsche ich mir, dass die Kontakte mit sowohl mit Politikern als auch mit der Öffentlichkeit auf verschiedenen Ebenen und besonders in der Kirche, dass diese wachsen und dass sich dieses Netzwerk irgendwie verstärkt auch. Ja.
Ja, diesem Wunsch und dieser Hoffnung, den Sie haben, darf ich mich anschließen und Ihnen alles, alles Gute und vor allem Gottes Segen für Ihre weitere Arbeit wünschen. Schwester Margit von Solvodi, Solidarität mit Frauen in Not, für Ihre Beratungsstelle in Berlin und eben auch deutschlandweit. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier zu Gast waren in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Moderner Sklaverei auf der Spur, Frauenhandel aus Afrika. Und ich danke Ihnen für Ihr Engagement und Ihre freimütigen Worte. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen auch und wünsche den Hörern und Ihnen wirklich alles Gute und einfach diese Kraft, weiter an das Leben zu glauben und sich voll einzusetzen und Freude dran zu finden.
Vielen Dank, ja. Und auf Wiederhören. Ihnen
auf
alles
Wiederhören.
Gute.
Vielen Dank.
Hier noch ein paar Anmerkungen, wer noch mehr wissen möchte über Solvodi, über Solidarität mit Frauen in Not. Der kann auch alles Weitere erfahren über den Hörerservice zum Beispiel. Und den erreichen Sie unter der 08323 96 75 110. Sie können natürlich auch weitere Informationen bekommen über den Sender und auch zu der Sendung über www.horeb.org, also über die Homepage. Und wenn Sie möchten, die ganze Sendung noch einmal zeitunabhängig im Podcast-Angebot herunterladen und anhören. Bleiben Sie dran, hören Sie weiter, lassen Sie sich begleiten mit Radio Horeb durch den Tag. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.